Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der genau um 5.15 Uhr in Tirol losgefahren ist und um 9.45 Uhr in Stuttgart angekommen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Gerhard Berger.
Hallo, guten Morgen.
War es eine schöne und entspannte Fahrt?
Fahrt war absolut entspannt, ich habe geschlafen. Das war okay, ja.
Sie sind quasi auf der Durchreise insofern, als Sie am Wochenende in Hockenheim Premiere haben werden als neuer Chef der DTM, der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Wie sind Sie zu dem Vergnügen gekommen?
Also zuerst einmal ja, ich freue mich schon riesig auf das erste Rennwochenende. Jetzt bin ich, glaube ich, mal so 6 Wochen im Dienst. Wir haben über Monate verhandelt, wir, das heißt die 3 Hersteller auf der anderen Seite.
Also Mercedes, BMW und Audi.
Mercedes, BMW und Audi und haben versucht, ein Paket zu schnüren, das mich in die Position bringt, die DTM in der Zukunft mitzulenken, weiter auszubauen, aufzubauen, umzubauen, was immer notwendig ist.
Haben Sie da auch einen persönlichen Bezug insofern dazu, als Sie, glaube ich, mal als junger Fahrer auch Tourenwagen gefahren sind?
Ich komme eigentlich aus dem Tourenwagensport. Ich war BMW-Werksfahrer in den frühen 80er Jahre. Und BMW hat mir dann geholfen, auch den Schritt in die Formel 1 zu machen. Und dort bin ich halt dann der Großteil meiner Karriere hängen geblieben. Aber mein Herz war natürlich immer ein bisschen, oder hat immer ein bisschen noch für Tourenwagensport getickt. Und ich habe mir das auch immer wieder angeschaut und habe mir auch die DTM immer wieder angeschaut. Und somit bin ich halt da wieder zurück, dort, wo ich angefangen habe.
Wenn Sie die 3 Hersteller, Audi, BMW, Mercedes, ansprechen, gibt es eigentlich Bemühungen oder Bestrebungen, dieses Teilnehmerfeld der Hersteller ein bisschen zu erweitern?
Absolut. Das Ziel ist es, die DTM noch zu verstärken, noch zu vergrößern, zu internationalisieren. Alles, was dazugehört. Und da gehören natürlich auch noch mehr Hersteller dazu. Aber eins nach dem anderen einmal schauen, wie sich das ergibt.
Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft steht eigentlich traditionell immer letztlich dann doch im Schatten der großen Formel 1. Sehen Sie Möglichkeiten, da ein bisschen was aufzubrechen?
Naja, die Spitze vom Eisberg ist natürlich schon die Formel 1. Das ist die höchste Klasse des Motorsports und das kann auch ruhig so sein. Und das ist auch mit offenen Rädern ganz was anderes wie ein Tourenwagensport. Aber im Tourenwagensport ist die DTM sicherlich die Spitze und vielleicht kann man noch ein bisschen näher an die Attraktion der Formel 1 herankommen. Aber ich glaube, es tut schon ganz gut, wenn man weiß, die Formel 1 ist halt einfach die höchste Klasse.
2x9 Rennen, also 18 insgesamt, ist das ein ideales Paket?
Vielleicht 2-3 Rennen mehr könnten nicht schaden, aber es ist ein ideales Format. Es ist immer Samstag, Sonntag, es ist jeden Tag ein Rennen. Also wenn wir 9 Rennen, das sind das eigentlich 9 Events mit je 2 Rennen am Wochenende. Also der Zuschauer, der Fan sieht ja Samstag ein Rennen mit einem Qualifying zuvor und am Sonntag ein Rennen. Und ich glaube, das finde ich ganz gut so.
Die Beatles, While My Guitar Gently Weeps, ein Titel, den wir deshalb gespielt haben, weil der gesungen hat, nämlich George Harrison, mit dem, der bei uns heute im Studio ist, nämlich Gerhard Berger, befreundet war. War es eine enge Freundschaft, Gerhard Berger?
Ja, das war eigentlich eine enge Freundschaft zwischen ihm und mir und wir waren da so eine Dreiergruppe mit Perry Sheen, das war Motorradweltmeister in die 70er Jahre und wir sind dann in den 80er Jahren so am Rennplatz aufeinander getroffen und haben uns dann befreundet und sind dann über 15 Jahre durch die Gegend gezogen.
Das heißt, George Harrison war einer, der mit Autos auch relativ viel anfangen konnte?
Ja, vor allem mit Rennsport. Also er war absoluter Rennsportbegeisterter, hat sich auch sehr gut auskannt und ist auch immer wieder bei den Rennen mit gewesen.
Ja, und guter Typ?
Ja, sehr guter Typ. Meine Familie und seine Familie waren dann befreundet und die Kinder waren befreundet und wir haben dann viel Zeit miteinander verbracht, egal ob im Urlaub oder eben am Rennplatz oder halt sonst. Und es war irgendwie schon ganz eine besondere Persönlichkeit.
Ist dann relativ früh gestorben, mit, weiß nicht, Mitte, Ende 50, Anfang der Nullerjahre.
Ja, genau, ist früh gestorben. Und ja, dann erinnert er uns jetzt, wenn wir uns die Musik anhören.
So ist es dann halt, wenn wir gerade in der Vergangenheit sind. Also Ihre aktive Rennfahrerkarriere ist ja auch seit 20 Jahren rum. Haben Sie noch zu denen, mit denen Sie früher und gegen die Sie früher gefahren sind, Kontakt?
Ja, zuerst einmal bin ich immer ganz schockiert, dass das schon wieder 20 Jahre vorbei ist. Oder wie ich jetzt gerade in das Studio reinkommen bin, hat die Dame gesagt, sie waren schon mal da. Sag ich, es wird aber schon lange her sein. Ja, sag ich, über 20 Jahre her. Ja. Wahrscheinlich war ich das erste Mal über 30 Jahre her. Also die Zeit verfliegt. Aber der Kontakt bleibt natürlich. Auch die Freundschaft mit den Kollegen von seiner Zeit. Man ist mit 300 Rad an Rad gefahren, jahrelang. Und das verbindet natürlich.
Klar.
Und somit freut man sich dann auch immer wieder, wenn man die Kollegen trifft.
Was ist eigentlich aus Alain Prost geworden?
Alain ist in der Formel 1 mit Renault engagiert, hat selbst ein Formel E-Team und fährt am Tag jeden Tag 150 Kilometer mit dem Fahrrad, ist ein besessener Fahrradfahrer.
Kann er sich ja mit Walter Röhr zusammentun? Der macht das auch.
Walter ist das deutsche Exemplar davon.
Okay. Was Prost angeht, das war ja das dramatischste Duell in den 70er und 80er Jahren aller Prost gegen Ayrton Senna. Wobei man dazu sagen muss, Senna war einer ihrer besten und engsten Freunde.
Ja, die beiden haben es in den 80er Jahren war das schon gut gegeben. Es sind harte Duelle gewesen, von dem spricht der Motorsport heute noch und auch die Leute heute noch. Aber beides super Typen, beides mehrfache Weltmeister, beides Typen mit allen Wassern gewaschen, was Rennsport anbelangt. Ja, und ich erinnere mich auch genauso gerne an den Ayrton.
Wie war es für Sie damals, als Sie aktiv gefahren sind und die zwei erlebt haben? Standen Sie dazwischen? Haben Sie sich rausgehalten oder hat das alles überhaupt keine Rolle gespielt?
Manchmal bin ich dazwischen gestanden, manchmal habe ich mich rausgehalten. Es ist halt wie Herr Gott's Rennen verlaufen ist. Ich war da bei Ferrari und die beiden sind dann im gleichen Stall bei McLaren aufeinander getroffen. Und dann das Jahr später bin ich selbst auf Senna getroffen, auch bei McLaren. Also irgendwo war ich immer dazwischen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gerhard Berger, der Mann, der jetzt der neue Chef ist oder der neue Chef wird, der DTM, der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Ein Mann, der viele Jahre Formel 1 gefahren ist, bis 97, mit anderen Worten, weil wir es vorhin von den großen Zeitabständen gehabt haben, auch schon ganz schön lange her.
Ja, unglaublich. Also es ist 20 Jahre her und mir kommt es vor wie gestern.
War es eigentlich für Sie ein schwieriger Abschied? Weil wenn man irgendwie dann doch immer bei 100% ist und plötzlich hört man auf, aktiv Rennen zu fahren, fällt man da in dieses berühmte schwarze Loch?
Na, für mich war es überhaupt nicht schwierig. Erstens habe ich von meinem Körper ganz klare Signale bekommen, jetzt geht's nicht mehr.
Jetzt, welche Signale waren das?
Naja, ich bin relativ viel krank gewesen. Ich habe relativ lang gebraucht, mich von dem Stress am Wochenende zu erholen. Ja. Die Reflexe sind langsamer geworden. Man hat sich schwerer getan, an die Grenze zu gehen. Also es war ganz klar, Zeit ist vorbei, aufhören. Ja. Habe ich dann auch so durchgezogen und habe dann aber das Riesenglück gehabt, dass ich sofort dazu mal von BMW ein Angebot bekommen habe, Motorsportdirektor bei BMW zu werden und den Motorsport zu leiten. Und somit habe ich einen fließenden Übergang gehabt in ein Tagesgeschäft, wo ich auch wieder im Motorsport war. Und seit dort hat es ein Projekt nach dem anderen gegeben. 5 Jahre bei BMW, dann weiter Mitteilhaber bei Toro Rosso. Also ich habe ein Formel 1 Team besessen für einige Jahre.
Warum sind Sie da raus?
Nach 5 Jahren war ich eigentlich dort so, dass wir einen sehr guten Einstieg gehabt haben in die Formel 1. Das war meine Hauptaufgabe, diesen zu begleiten. Ja. Wir haben einen Auftritt gehabt in Le Mans, wo wir das erste Rennen dann gewonnen haben. Das war ein super Erfolg für uns. Der nächste Schritt wäre gewesen, ein eigenes Team zu machen. BMW war aber noch nicht so weit. Die sind erst dann später diesen Schritt gegangen. Und somit war für mich der Challenge nicht so gegeben, dass ich gesagt habe, das will ich für immer so weitermachen. Und habe dann begonnen, mein eigenes Formel-1-Team zusammen mit Red Bull bei Toro Rosso zu formen.
Okay.
Und das war dann das Team, wo wir mit Sebastian Vettel das erste Rennen in Monza gewonnen haben.
Und dann parallel dazu gibt es ja auch noch ein Familienunternehmen, das Sie leiten, also das Sie vom Vater übernommen haben. Spedition plus Logistikunternehmen?
Logistik, Spedition, richtig. Dann einen Fahrzeugbau und daneben eine LKW-Service-Station, eine große Werkstätte. Und diese Betriebe laufen parallel zu meinem Motorsport-Engagement, aber mein Leben ist Motorsport. Daher ist es immer ein bisschen im Schatten der Motorsport-Tätigkeiten.
Klingt aber in der Summe nach einem ziemlich vollen Terminkalender.
Ja, aber auch interessant, weil es ist abwechslungsreich. Es gibt alles Mögliche an meinem Schreibtisch und das macht mir Spaß.
Und ansonsten haben Sie auch noch zwei relativ kleine Kinder, die jetzt wie alt sind?
Ja, ich habe also insgesamt 5 Kinder, aber die 2 kleinsten sind der Johann, der Jüngste, der ist jetzt 4 Monate. Aha. Und die Ella ist 3 Jahre.
Und?
Ja, und es geht runter und drüber, ja.
Ja.
Aber macht Spaß.
Ist es ein anderes Gefühl, dann doch ein später Vater zu sein als ein früher?
Nein, ich habe ja das komplette Spektrum. Ich habe eine Tochter, die ist 37, also meine älteste Tochter. Dann dazwischen habe ich mit 20, 21 zwei Töchter. Okay. Und der Jüngste ist jetzt, wie gesagt, 4 Monate. Also ich decke schon ein ziemlich breites Spektrum ab.
Gerhard Berger ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der in seiner aktiven Zeit Mitte 80er bis Mitte 90er Jahre bei der Formel 1 insgesamt 210 Rennen gefahren ist, 10 Siege davon, gibt es einen Sieg, der in Ihrer inneren Hierarchie ganz oben angesiedelt ist?
Naja, erste Sieg ist immer sehr wichtig. Siege mit Ferrari sind immer besonders schön.
Okay.
Aber vielleicht der höchst angesiedelte Sieg für mich ist der Sieg, mein letzter Sieg 97 in Hockenheim.
Okay, warum gerade der?
Naja, das hat einige Gründe. Erstens, es war der letzte, aber ich war vorher krank. Ich habe 2 Rennen aussetzen müssen. Ich war eigentlich an dem Tag überhaupt nicht gesetzt auf nur irgendeinen Erfolg und bin dann Pole Position, schnellste Runde, Start-Ziel-Sieg gefahren. Also das war total unerwartet. Mein Vater ist 2 Tage vorher verunglückt bei einem Flugzeugabsturz. Also es war alles an diesem Wochenende und trotzdem bin ich dann nach Hause gefahren mit dem Siegerpokal und also das ist emotionell natürlich wahnsinnig schwierig gewesen und prägt natürlich sehr.
Wobei Sie mir vorhin gesagt haben, Sie sind Hockenheim immer sehr gern gefahren. Klar, Sie haben 2-mal dort gewonnen. Auf der anderen Seite eine Strecke, die ja also alles in sich vereint. Die Einsamkeit des Fahrers, wenn er durch den Wald fährt und dann geht's rein in die Tribünen.
Also für mich war immer Deutschland-Hockenheim Strecke die Nummer 1 Strecke, wobei man sagen muss, der alte Nürburgring ist natürlich der Klassiker schlechthin, die schönste, schnellste, gefährlichste Rennstrecke auf der Welt, keine Frage, aber ist natürlich heute nicht mehr möglich. Aber zu meiner Zeit, wir sind wahnsinnig gerne in Hockenheim gefahren, es war sehr schnell, es war da draußen auf den Geraden sehr schnell im Wald und dann, wenn man reinkommen ist ins Stadion und ein volles Stadion gehabt haben, war eine irre Atmosphäre.
Wobei, wenn Sie es ansprechen, als Sie Formel 1 gefahren sind, da waren natürlich die Risiken weitaus höher. Ich habe mir kürzlich bei YouTube nochmal Ihren Unfall angeguckt in der berühmten Tamburella-Kurve. Mein lieber Mann, das ging gut ab. Wie viel hatten Sie da drauf? 320?
Das waren irgendwie 280, aber die Geschwindigkeit ist ein Thema. Nur das Problem war, es war ein schlechter Winkel. Es war eigentlich irgendwie ganz geradezu auf eine Betonmauer.
Ja.
Und das Ding ist explodiert. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass ich da noch mehr rauskomme. Also kurz vor dem Einschlag habe ich mir gedacht, das war es wohl dann. Aber ich bin eigentlich sehr gut rausgekommen, obwohl ich da im Feuer gesessen bin. Aber die Marshalls haben sehr gute Arbeit geleistet und bin eigentlich.
Sie waren die komplette Zeit bei Bewusstsein?
Nein, ich war mal ganz, ganz kurz bewusstlos. Also gleich nach dem Aufprall war ich dann einmal 1-2 Minuten bewusstlos, bis mir dann die Ärzte auf der Wiese versorgt haben. Aber eigentlich habe ich alles mitbekommen.
Ne? Sie hatten Knochenbrüche damals. Brandverletzungen, ich weiß gar nicht, wie schlimm die waren.
Ja, also, die waren sehr schmerzhaft, aber den Umständen entsprechend nicht schlimm.
Ja, das heißt, unterm
Strich. Das heißt, 2 Rennen später bin ich wieder dabei gewesen.
Unterm Strich haben Sie auch Glück gehabt. Das Ding hätte ganz anders ausgehen können.
Naja, das Thema war wirklich ganz besonderes Glück. Also wenn man das sieht, glaubt man nicht, dass da jemand überhaupt lebend rauskommt. Nur solche Situationen hat man natürlich immer wieder im Rennsport erlebt, früher. Ja. Auslaufzonen hat es keine gegeben und so weiter. Und mich schockiert auch heute noch, wenn ich so manchmal Bücher reinschaue und dann fällt mir auch erst auf, meine Kollegen, wo sind die? Der fällt und dann erinnern wir sie wieder, der war ja auch noch da. Also zu der Zeit ist es einfach so gewesen, dass einer, zwei im Jahr sie verabschiedet haben.
1. Mai 1994, Imola, Tamburello-Kurve, der Unfall und der Tod von Ayrton Senna, Gerhard Berger. Wie haben Sie den in Erinnerung, diesen Unfall?
Na, ich war genau das Auto dahinter und habe das natürlich erste Reihe Mitte beobachtet und habe gesehen, wie da der Ayrton ausreitet und habe dann auch noch gesehen, wie er einschlägt und habe mir gedacht, naja, der Winkel, der ist gut, da kann nicht viel passieren.
Dass der das war Rad, günstiger als Ihr Winkel, vorher mal hatten.
Wir sind an der gleichen Stelle eingeschlagen und ich habe einen sehr ungünstigen Winkel gehabt. Er hat eigentlich einen sehr günstigen Winkel gehabt, nur der hat das Pech gehabt, dass ihn das Rad am Kopf getroffen hat. Und das war natürlich eine schlimme Nebensache.
Ist das
und
eigentlich die war tödlich. Jemals eindeutig geklärt worden, ob es ein Material oder ein Fahrfehler war?
Nein, es war sicher kein Fahrfehler. Tamburello ist mir am Trockenen vollgefahren und da hat es keinen Fahrfehler gegeben. Das war mit Sicherheit ein technisches Problem. Aber wo das technische Problem genau war, weiß ich nicht.
Ein furchtbares Rennwochenende damals. Davor gab es ja diesen tödlichen Unfall von Ratzenberger.
Ja, es war das ganze Rennwochenende, war wie eine schwarze Wolken über der Rennstrecke. Es war zuerst Barrichello mit einem ganz schweren Unfall, der auf die Tribünen gelandet ist. Dann war Ratzenberger, der am Samstag im Qualifying tödlich verunglückt ist. Sonntag er dann. Dazwischen war noch Alboreto in der Box, auch wo Mechaniker verletzt waren. Also irgendwie war das schwarze Wochenende der Formel 1.
Ja. Schumacher hat, wenn ich mich richtig erinnere, damals diesen großen Preis dann gewonnen. Und es gab ein Bild von ihm, für das er heftig kritisiert wurde, weil er also sehr, sehr euphorisch gejubelt hat auf diesem Podium. Aber man muss, glaube ich, zu seinem Schutz sagen, er wusste zu damaligen Zeitpunkt gar nicht, wie es um Ayrton Senna stand.
Absolut, wir alle wussten es nicht. Wir haben einen Restart gehabt und ich bin im Auto gesessen und Bernie Eccleston ist vorbeigekommen und hat zu mir gesagt, er dann okay. Und er hat gesagt, ja, ist ja aus dem Auto. In unserer Sprache aus dem Auto heißt alles okay.
Okay.
Aus dem Auto. Er hat aber gemeint, aus dem Auto im schlechtesten Zustand Richtung Krankenhaus unterwegs. Also wir haben alle wieder den Start begonnen in der Annahme, dass da nicht viel passiert ist.
Das Begräbnis dann in Brasilien, Sao Paulo, eigentlich ein Staatsakt. Wie haben Sie den in Erinnerung?
Ja, das war ganz unglaublich. Das war wie ein Staatsakt. Ja. Es waren, glaube ich, 10 Kilometer Schlange von Leuten, die dort am Grab sich versammelt haben. Und es war einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Und das hat wieder mal mehr gezeigt, welche besondere Persönlichkeit er dann war.
Und Sie haben mit anderen Formel-1-Kollegen zusammen damals dann auch den Sarg getragen.
Ja, wir haben, die Familie hat uns gebeten, den Sarg zu tragen, haben wir auch gerne gemacht und das war halt der letzte Kontakt mit Ayrton.
Also wenn dieser Tod für etwas gut war, dann, dass sich die Sicherheitsstandards danach, zumindest in der Formel 1, dramatisch verändert und auch verbessert haben.
Also es gibt eigentlich eine dramatische Story zu dem Ganzen. Ich habe ja an der gleichen Stelle den Unfall gehabt und wäre dabei gestorben und ich bin im Krankenhaus gelegen und er dann hat mich angerufen und hat gesagt, wie geht's dir und so weiter. Und ich habe gesagt, du, die Kurve, irgendwann stirbt da jemand, die Auslaufzone ist da nicht ausreichend. Und er hat gesagt, wir haben in Kürze einen Test in Imola, schauen wir uns das gemeinsam an. Und wir sind gemeinsam beim nächsten Test von der Box Richtung dieser Kurve marschiert, kann mich noch genau erinnern. Genau an diese Stelle und haben dann festgestellt, dass ein Fluss hinter der Mauer ist. Haben auch nicht gedacht, dass wir die Strecke umbauen lassen können, da Schikane einziehen können. Haben da drüber geschaut und gesagt, da kann man nichts ändern. Und genau das war die Stelle, wo er dann gestorben ist. Nach seinem Unfall hat man dann sehr wohl das Thema mit den Strecken begonnen und hat einfach die Strecken umgebaut, wenn so eine unsichere Stelle war.
Pink Floyd. Nick Mason, der Schlagzeuger, ein guter Freund von Ihnen?
Ja, guter Freund, aber das klingt immer so mit George, mit einem Nick, Freund. Die sind so richtige engländische Motorsport-Freaks. Aha. Die sind zwar alle Musiker, aber in jeder Sekunde Freizeit hängen die auf der Rennstrecke rum und da lernt man sie kennen und dann entwickelt sich natürlich eine Freundschaft. Nur mit dem Nick Mason fahre ich manchmal zusammen klassische Rennen. Der fährt selbst klassische Autorennen.
Was ist ein klassisches Rennen?
Das sind Oldtimers. Also okay. Autos aus den 60er, 70er Jahren. Der hat auch eine hervorragende Sammlung. und lädt dann auch den einen oder anderen Profi-Rennfahrer mal ein, mit ihm abzutauschen und Rennen zu fahren. Das habe ich dann schon vor vielen Jahren mit ihm einmal gemacht und seit dort sind wir halt immer auch im Kontakt und treffen uns auch regelmäßig.
Kann der gut Auto fahren?
Ja, der fährt gut oder Auto. Nein, der fährt gut Auto. Der kommt auch aus einer Familie, die mit Autos zu tun gehabt hat. Ja. Also der hat sich immer mit Autos beschäftigt und hat auch eine, wie gesagt, eine hervorragende Sammlung.
Okay. Ansonsten hat sich, was den Motorsport angeht, zumindest in der Formel 1 einiges ja auch verändert. Über die Sicherheitsgeschichten haben wir gesprochen, die sich dramatisch verändert haben seit dem Tod von Ayrton Senna. Aber auch das, was so die 70er, 80er Jahre ausgemacht haben, was Sie noch erlebt haben, dieser Glamour, dieser Flair, scheint von außen beobachtet so nicht mehr da zu sein.
Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Man sagt immer, das waren die goldenen Zeiten. Ich fühle es auch so. Aber ich glaube auch, dass die Jungs heute Spaß haben. Ich glaube, dass die Jungs heute auch Persönlichkeit haben. Ich glaube, dass die Jungs heute hervorragende Rennfahrer sind. Trotzdem, ich bin froh, dass ich in die 80er, 90er Jahre in dem Geschäft sein durfte.
War es eigentlich damals einfacher oder schwieriger, Rennen zu fahren?
Ich glaube, es ist immer gleich schwierig. Es war insofern schwieriger, weil natürlich die Gefahr viel, viel größer war. Ansonsten, ein Rennauto am Limit zu bewegen, ist in den 80er Jahren schwer gewesen, ist heute schwer. Wobei, sagen wir es, wir haben natürlich in den 80er Jahren schon bis zu 1400 PS gehabt. Und kaum elektronischen Hilfen, kaum irgendwelche Zusatzunterstützungen. Also es war schon hardcore. Aber wenn man heute die Kurvengeschwindigkeiten anschaut, die Bremszonen anschaut, dann ist das auch eine ganz schwierige Arbeit, sowas am Limit zu bewegen.
War die Konditionsfrage, war das Training, war das sich einstellen, auch mental einstellen auf ein Rennen damals anders, als es heute ist?
Mental war es so wie heute, aber mit der Komponente schwierig, weil die Gefahr einfach so groß war. Ich, zu meiner Zeit und vor allem die Generation vor mir, da war es einfach klar, dass jedes Jahr ein bis zwei Fahrer weg waren. Und bei 24 hat man sich ausrechnen können, wann seine Zeit gekommen ist.
Ja, aber die Gefahr muss man doch eigentlich ausblenden können. Sonst, man kann ja nicht
die hat man auch ausgeblendet. Sonst geht es ja nicht. Ja? Nur diese Gefahr ist heute natürlich wesentlich, wesentlich reduziert. Durch das Qualiphase-Material, durch die Crashtests sind die Autos viel sicherer. Vorher haben wir schon erwähnt, die Rennstrecken sind alle entschärft worden. Also es ist heute ein ganz anderes Thema. Gott sei Dank, richtig. Und daher ist die mentale Komponente natürlich schon in diesen Jahren schwieriger gewesen. Ansonsten so ein Auto zu beherrschen, so ein Auto zu verstehen, abzustimmen, war dort einmal schwer, heute mindestens gleich schwer.
Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft startet am Wochenende in Hockenheim. Gerhard Berger ist derjenige, der die DTM jetzt auch verantwortet. Eine Serie, die durchaus erfolgreich ist in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Wie schätzen Sie das im Rest der Welt oder vor allem in Europa auch ein?
Naja, also die Serie findet größtenteils in Deutschland statt, aber es geht auch raus nach Holland, nach Ungarn, nach Österreich und vielleicht in Zukunft auch noch weitere Rennen im Ausland. Ja. Aber man muss sagen, der Ursprung, die Familie DTM kommt aus Deutschland und die Fangemeinde in Deutschland ist auch die größte. Und das kommt natürlich daher, dass Deutschland generell ein motorsportbegeistertes Land ist, aber vor allem auch zum Tourenwagen sehr viel Bezug hat. Und die DTM natürlich schon sehr lange existiert, immer erfolgreich existiert hat. Und mein Vorgänger hat da einen sehr guten Job gemacht. Er hat die Serie eigentlich auf eine sehr gute Plattform gebracht.
Dann gucken wir uns, wenn Sie einverstanden sind, so ein DTM-Auto ein bisschen genauer an, vielleicht auch im Unterschied zu einem Formel-1-Auto. Wie viel PS hat
Ja, grundsätzlich unterscheiden wir mal Formelauto vielleicht zu den einen oder anderen. Das sind die Autos, wo einer in der Mitte sitzt, offene Räder, kein Dach. Und das DTM-Auto ist ein Tourenwagen mit Dach und dem Auto nahe, das auch in der Garage steht.
Ja.
Ansonsten hat das ein Formel-1-Auto heute irgendwo bei 850 PS plus, 850 plus. Und ein DTM-Auto hat irgendwo bei 540 plus PS.
Gewicht?
Rund 1200 Kilo versus 750 Kilo oder 730 Kilo.
Das heißt, Formel-1-Auto hat eine andere Beschleunigung.
Und hat ein anderes Leistungsgewicht und ist natürlich auch darum ein sehr spezielles Auto. Ist auch sehr muss auch sehr exakt gefahren werden und ist auch sehr anstrengend im Betrieb. Ein Turnwagen ist anders. Mit einem Turnwagen slidet man, man steht quer, man bewegt sich viel mehr. Ist auch eine ganz andere Fahrweise. Aber für sich genauso interessant wie das Formel-1-Auto.
Wobei bei der DTM es ja immer auch Kritiker gab in den vergangenen Jahren, die gesagt haben, man müsse die Rennen interessanter und spannender machen. Wie kriegt man das hin?
Naja, Rennen kann man nicht interessanter oder künstlerisch interessanter und spannender machen. Das versucht man zwar manchmal in verschiedenen Sportarten, aber der Schuss geht immer nach hinten los. Sport ist nicht künstlich, sondern muss einfach auf der Strecke ausgetragen, und da gibt es manchmal einfach Rennen, die langweilig sind, und es gibt auch manchmal Rennen, die super spannend sind. Das gibt es in der Formel 1 gleich wie in der DTM und wie überall. Ja. Grundsätzlich ist das DTM-Feld wesentlich enger beisammen als wie das Formel 1-Feld, und eigentlich muss ich sagen, der Fan am Wochenende, jetzt in Hockenheim, dieses Wochenende kommen, sieht ein sehr, sehr spannendes Rennen, wo die Zeitunterschiede sehr knapp sind und sehr viele Zweikämpfe stattfinden.
Das heißt, wenn Sie sagen Leistungsdichte, bezieht sich das natürlich auch auf die Autos, die näher beieinander sind als bei der Formel 1, wo ein armer Fernando Alonso
unter ferner Linie ist. Das gibt es unter der DTM nicht. Da ist natürlich die Dichte sehr, sehr eng, gerade im Qualifying. Vom ersten zum letzten Startplatz ist vielleicht einmal gerade irgendwo eine gute Sekunde. Ja. Also das macht das Ganze halt schon spannend.
Zwei Sätze noch, weil ich ihn gerade angesprochen habe, zu Fernando Alonso. Tragische Figur insofern, als er eigentlich in den letzten 10 Jahren immer im falschen Auto gesessen hat.
Naja, das wollte er. Er hat sie immer dort in diese Situation gebracht. Er ist ein hervorragender Rennfahrer, er ist auch zweimal Weltmeister, aber eigentlich könnte er 5 Weltmeisterschaften auf seinem Konto haben, aber er hat es politisch vielleicht gut gemeint, aber schlecht getroffen, sitzt zur falschen Zeit im falschen Auto.
Was ist die größte Herausforderung und die größte Aufgabe, die Sie aktuell vor der Tür haben?
Und die Aufgabe ist ganz klar, das Thema DTM weiter zu entwickeln, zu internationalisieren, noch mehr Fans, noch mehr Zuschauer an die Rennstrecke zu bringen, spektakulären, guten Motorsport zu liefern. Aber wir erwarten das Wochenende über 120.000 Leute in Hockenheim. Ja. Also ich glaube, die DTM ist eine starke Meisterschaft.
Welche Fahrer werden die Meisterschaft unter sich ausmachen? Was denken Sie?
Nur das Gute daran ist, dass man wirklich nicht weiß, welche Marke ist vorne. Ist es Mercedes, ist es Audi, ist es BMW? Und dann natürlich innerhalb der Marke kommen die Fahrer. Es ist ein unglaublich starkes Fahrerfeld. Ja. Also ich glaube, das ist komplett offen. Nicht einmal die Leute, die ganz eng dran sind, wissen heute, wie das erste Rennen ausgehen wird.
Lukas Auer ist Ihr Neffe, fährt bei Mercedes. Wie schätzen Sie seine fahrerischen Qualitäten ein?
Lukas hat letztes Jahr sein erstes Rennen gewonnen, ist jetzt aufgestiegen in das Werksteam, ist jetzt das dritte Jahr dabei. Also 1-2 Jahre braucht man in dem Geschäft, dass man mal ein bisschen den Faden findet. Aber heuer müsste so weit sein, dass er schon regelmäßig vorne dabei ist.
Gibt es da einen familiären oder beruflichen Konflikt deshalb, weil da Ihr Neffe eben auch in der Serie mitfährt?
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, was ich zu tun habe, er. Und ehrlich gesagt, wir natürlich kommunizieren wir da und dort, aber in der Familie. Nur gerade also auch mein Engagement in der DTM hat er in der Zeitung gelesen. Also wir sind da nicht so jeden Tag in Kontakt.
Und das wusste er nicht vorher?
Nein, das wusste er nicht vorher. Wir haben das auch in der Familie nicht abgesprochen. Also ich bin jetzt 30 Jahre in dem Geschäft. Ich weiß genau, was ich will, was meine Arbeit ist.
Dann gucken wir ganz zum Schluss der Sendung doch nochmal auf die Formel 1. Da gab es ja sehr lange diese Mercedes-Dominanz. Die scheint, wenn man sich die ersten 4 Rennen jetzt anguckt, nicht mehr so zu bestehen.
Naja, es ist immer noch das Maß der Dinge, keine Frage, aber Ferrari ist dazugekommen und das tut der Formel 1 sehr gut, das tut dem Sport sehr gut, vor allem auch Ferrari hat natürlich eine riesen Anhängerschaft, und es tut auch Mercedes gut, weil ich glaube, die Siege sind mehr wert, wenn man auch eine starke Konkurrenz hat. Mercedes hat in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht, haben ihre Hausaufgaben gut gemacht, und jetzt sind sie richtig gefordert, ist kein Platz für Fehler mehr. Und ich glaube, das wird ganz spannend über das ganze Jahr, und das wünschen sie die Fans, und daher glaube ich, ist das gerade richtig so.
Wird dieses Jahr einen Zweikampf geben, Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel?
Naja, diesem Zweikampf, der schaut einmal ganz danach aus, wobei man jetzt sagen muss, mit Bottas, eine sehr starke Leistung von Bottas, weiß man nicht, ob nicht der Bottas auch noch eine Rolle mitspielt. Und dann gibt es ja auch noch den Räikkönen, wobei ich da sehe ich schon den Vettel ganz klar in der führenden Rolle. Aber zwischen Hamilton und Bottas wird man mal sehen. Also man hat vorher, alle Experten haben vorher gesagt, das wird nur Hamilton Show werden, aber so schaut es momentan einmal noch nicht aus.
Und dann gibt es noch einen ganz jungen von Red Bull, Max Verstappen, der im letzten Jahr fulminant gefahren ist. Wird es der kommende Champion sein, Ihrer Einschätzung nach?
Absolut, Max Verstappen ist Weltmeisterschaftskandidat, keine Frage. Er hat momentan mit dem Red Bull nicht die Spitze, die er braucht, aber Red Bull wird nachschärfen. Red Bull ist ein hervorragendes Team, daher der wird kommen. Aber Max Verstappen für sich ist ein unglaubliches Talent, sehr jung da reinkommen und hat die ganze Zukunft vor sich.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.